NDR Info. Echo des Tages.
Was da gerade in Athen passiert, das ist ein bisschen so, als würde bei uns die Linke mit der AfD koalieren. Alexis Tsipras extrem links, ganz rechts Regierung steht. Am Nachmittag wurde der Sozialist vereidigt. Die Reaktionen aus Berlin und Brüssel sind wenig euphorisch. Außerdem Befreiung von der schwarzen Flagge. Kurden vertreiben IS-Kämpfer aus Kobane. Mit Pegida reden oder nicht? Parteien diskutieren Umgang mit islamkritischer Bewegung. Der Name des Grauens, 70. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, das Schweigen der Kirche, Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in Deutschland und New York zieht sich warm an. Big Apple erwartet die Mutter aller Schneestürme. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Einen fulminanten Wahlsieg in Griechenland für die Linkspartei Syriza. Noch eindeutiger als von den Meinungsforschern vorausgesehen. Aber für die absolute Mehrheit fehlen Alexis Tsipras am Ende dann eben doch 2 Sitze. Und schon einen Tag nach der Wahl steht die Koalition. Die Linke regiert künftig mit den Rechtspopulisten. 2 Parteien am entgegengesetzten Ende des politischen Spektrums, geeint durch die Kritik am EU-Hilfsprogramm für Griechenland. Aus Athen, Michael Lehmann.
Heute Nachmittag um 3 Uhr deutscher Zeit im Amtssitz des griechischen Präsidenten Papoulias. Wie ein lauter Grillenschwarm klang es, als die Kameraverschlüsse hundertfach ratterten, während Alexis Tsipras selbstbewusst, aber auch ein wenig demütig die Unterschrift gab, die ihn zusammen mit der Eidesformel zum jüngsten Ministerpräsidenten macht, den Griechenland jemals hatte. Tsipras versprach bei der nur wenige Minuten dauernden Zeremonie, die Interessen seines Landes zu wahren. Am Vormittag überraschte das Linksbündnis Syriza mit einem atemberaubenden Tempo bei den Koalitionsverhandlungen und auch mit der Wahl des Koalitionspartners. ANEL, die Partei der unabhängigen Griechen, soll für die wenigen, aber nötigen Stimmen im Parlament sorgen, die Syriza zur absoluten Mehrheit fehlen. Panos Kamenos heißt der ANEL-Parteichef, mit dem Regierungschef Tsipras klarkommen muss. Ein Rechtspopulist, europakritisch, das eint ihn mit dem Linksbündnis in vielen Bereichen wie der Flüchtlingspolitik, aber auch komplett anderer Ansicht als die Linken. Kann das klappen? Die Menschen auf Athens Straßen heute sind skeptisch. Manche wetten schon auf Neuwahlen in einem halben Jahr, aber es gibt auch vorsichtigen Optimismus. Ein Straßenhändler.
We hope it will work. We can't do anything else.
Wir hoffen, dass das klappt. Wir können selbst ja nichts tun. Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen den beiden, die jetzt zusammen regieren wollen. Links, rechts. Kamenos will auch Gutes. Sie sollen es einfach jetzt mal anpacken, zu unserer aller Nutzen. Für den 5. Februar ist die konstituierende Sitzung des griechischen Parlaments geplant. Vorher noch wird Tsipras in Sachen Hilfskredite verhandeln. Aus Sicht des neuen griechischen Regierungschefs am liebsten mit den Geberländern direkt, ohne Troika, wie im Wahlkampf versprochen. Dass Europas Währungshüter und Finanzexperten mit Skepsis nach Athen blicken, weiß Tsipras. Und auch in Griechenland selbst sind jetzt schnelle politische Entscheidungen gefragt. Mindestlöhne erhöhen, ohne neue Schulden zu machen, den Spardruck für die Menschen erträglicher machen. Nicht alle Griechen sind so geduldig wie David Spingos am Athener Stadtrand.
Man muss ja Geduld haben, abwarten, ob er das durchziehen kann, was er dem Volk versprochen hat. Aber trotzdem jetzt ein Moment des Jubels. Erstmal Luft rauslassen, durchschnaufen und dann mal schauen, was morgen bringt.
Und was sagen die in Athen für Banken und Unternehmen weiter an den so wichtigen Wachstumszahlen für Griechenland arbeiten wollen? Jens Bastian ist ehemaliger Mitarbeiter der bei vielen Griechen berüchtigten Taskforce, wohnt seit 17 Jahren in Athen, arbeitet jetzt als Wirtschaftsberater. Auf Tsipras künftige Finanz- und EU-Politik angesprochen, sagt er, man müsse manchmal auch in die Höhle des Löwen gehen. Er glaube an die Kompromissbereitschaft bei Alexis Tsipras und seiner Regierung und hofft,
dass diese politische Unsicherheit aufhört, dass auch die Streithähne in Griechenland und auch manche belehrender Zeigefinger aus dem Ausland dann auch endlich aufhören.
Michael Lehmann berichtete aus Athen. Als der Siegeszug von Syriza Wochen vor der Wahl sich erstmals andeutete, da geisterte eine neue Wortschöpfung durch die Medien: Grexit. Den Ausstieg Athens aus dem Sparprogramm und am Ende aus dem Euro. Am Tag nach der Wahl sind die Reaktionen deutlich entspannter nach dem Motto: Warte doch erstmal ab. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Überwiegend zurückhaltend und ein bisschen sorgenvoll reagierte das politische Berlin auf das griechische Wahlergebnis. Die Haltung der Bundesregierung brachte Außenminister Frank-Walter Steinmeier, SPD, auf den Punkt. Der Wahlausgang in Griechenland müsse respektiert werden. Alexis Tsipras trage nun die Verantwortung, die drängenden Aufgaben schnellstmöglich anzugehen.
Natürlich wünschen wir uns, dass auch eine neue griechische Regierung die Bedingungen dafür schafft, dass die wirtschaftliche leichte Erholung weitergeht. Wir bieten Zusammenarbeit an, aber wir hoffen natürlich und gehen davon aus, dass Griechenland zu seinen eingegangenen Verpflichtungen steht.
Regierungssprecher Steffen Seibert machte noch einmal deutlich, dass es gültige Vereinbarungen zwischen der EU und Griechenland gäbe, die beide Seiten einhalten müssten.
Es gelten weiterhin die Grundsätze unserer Zusammenarbeit in diesen letzten Jahren und die lauteten: EU-Solidarität, europäische Solidarität gegen griechische Eigenanstrengung und Reformbereitschaft. Das hat sich nicht geändert.
Griechenland habe in den vergangenen Jahren unter großen Anstrengungen beachtliche Reformerfolge erzielt, sagte der Regierungssprecher. Die neue Regierung müsse nun dafür sorgen, dass die wirtschaftliche Erholung voranschreite. Mit einem Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro rechnet kaum jemand. Auch der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok nicht.
80% der Griechen möchten im Euro bleiben. Tsipras möchte im Euro bleiben. Und er muss bis Ende Februar Verhandlungen geführt haben, um die nächste Tranche zu bekommen, damit es nicht eine Staatspleite gibt und die Gehälter gezahlt werden können. Und aus diesem Grunde heraus muss jetzt verhandelt werden.
Einen Schuldenschnitt lehnen Politiker von Union und SPD ab. Auch der sozialdemokratische Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz.
Ich glaube, dass Alexis Tsipras sich darüber im Klaren ist, dass diese Forderung von ihm erhoben werden kann, aber dass es ganz viele gibt, die es ablehnen und nicht bereit sind, auf solche Forderungen einzugehen.
Der FDP-Europaabgeordnete Alexander Graf Lambsdorff zeigt sich optimistisch, dass die EU einen Kompromiss mit Tsipras für Griechenland erreichen kann.
Ich bin relativ sicher, dass er nach Brüssel kommen wird, um Verhandlungen zu führen, mit denen man tatsächlich eine Einigung erreichen kann, ob das Zahlungsaufschub ist, ob das eine Senkung der Zinssätze ist. Er darf sich nur eine Illusion nicht machen, und das ist die, dass er einen Schuldenschnitt bekommen kann.
Nur Jubel über das griechische Wahlergebnis gab es heute bei den Linken. Parteichef Bernd Rixinger freute sich.
Die Menschen haben auf einen Wechsel gesetzt, den sie dringend benötigen. Die Verhältnisse in Griechenland sind für die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr erträglich.
Mit dieser Wahl sei ein politisches Modell abgewählt worden, das gescheitert sei, erklärte Rixinger.
Es gibt auch aus Brüssel heute mahnende Worte Richtung Athen. Jede griechische Regierung muss ihre Verpflichtungen respektieren, sagt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Griechenlands neuer Premier Tsipras steht für die Abkehr vom rigiden Sparkurs an, hat von der EU einen Schuldenerlass gefordert. Doch die Brüsseler Haltung dazu ist klar nicht verhandelbar. Aus Brüssel, Andreas Meyer-Feist.
Finstere Minen, gedrückte Stimmung bei den Euro-Finanzministern. Das, was sie sagen und vor allem wie, lässt erahnen, welche Schockwellen aus Athen nach Brüssel schwappen. Vor allem ins bürgerlich-konservative Lager der EU. Bundesfinanzminister Schäuble, gefragt nach den Wahlsiegern in Griechenland, ist nicht in Gratulationsstimmung.
Na gut, wir respektieren das griechische Wahlergebnis. Das Wahlergebnis ist eindeutig.
Und zur finanziellen Lage des Landes.
Wir wissen ja, wie die Lage mit Griechenland ist, aber es ist Sache der griechischen Regierung.
Die Botschaft ist klar. Erst mal abwarten, was die Griechen wollen und mit welchen Forderungen sie am Ende tatsächlich nach Brüssel kommen. Schäuble spricht nicht über ein Ende des Sparens, sondern über die Zukunft der Finanzhilfen für Griechenland, die demnächst auslaufen und neu verhandelt werden müssen.
Niemand drängt Griechenland irgendetwas auf.
Das bedeutet, die EU könnte auch Nein sagen zu neuen Hilfen. Für Brüssel liegt der Ball im Spielfeld Athens.
Wenn man uns um Rat fragt, können wir Ratschläge geben, aber ungefragt geben wir auch keine Ratschläge.
Die Reaktionen auf die Wahlsieger in Athen fallen also ziemlich grob aus. Wir sind bereit, mit ihnen zu arbeiten, sagt Eurogruppenchef Dijsselbloem. Eine Formulierung, die man in der Politik sonst nur hört, wenn man am liebsten nicht mit jemandem zusammenarbeiten möchte, aber muss. Das Gespenst vom Euro-Ausstieg der Griechen ist wieder da, diesmal mit einer realistischen Grundlage. Bleibt es in Athen beim Nein zur Sparpolitik, dann sind die Folgen gewaltig. Griechenland könnte ganz einfach vom Tropf der EU genommen werden. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker will jetzt erst einmal wissen,
wie die Wunschliste der griechischen Regierung aussieht.
Nur eines darf auf der Wunschliste wohl nicht stehen.
Ich glaube nicht, dass der Schuldenschnitt hier so eine dringende Frage wäre.
Kein Schuldenerlass, kein Schuldenschnitt. Was also sind die dringenden Fragen? Zunächst einmal die neue Regierung in Athen von einer Radikallösung abzuhalten, von sich aus die Schulden einfach nicht mehr zu bezahlen. Dann geht es auch um ein Angebot. Mit Griechenland könnte über neue Finanzhilfen verhandelt werden. Darauf ist das Land angewiesen in den kommenden Wochen, sonst droht abermals die Staatspleite. Die Stimmung in Brüssel heute, alles ist möglich, nichts ist ausgeschlossen. Immerhin gibt es auch Hoffnung. Alexis Tsipras werde in Brüssel wohl kaum als Volkstribun auftreten können, so wie er es im Wahlkampf daheim gemacht hat. Die EU ist bereit, den Griechen zu helfen, betonte der französische EU-Währungskommissar Moscovici. Alles hänge von der neuen griechischen Regierung ab. Die kommenden Wochen werden wohl die spannendsten überhaupt, wenn es um die Zukunft des Euro geht und um die Glaubwürdigkeit der EU-Politik. Kein Euro-Finanzminister möchte seinen Bürgern am Ende erklären müssen, dass die griechischen Hilfsmilliarden weg sind, obwohl anderes versprochen wurde. Gleichzeitig sorgen sich die Minister nicht nur um Griechenland. Euroskeptische und europafeindliche politische Strömungen sind auch anderswo auf dem Vormarsch und könnten die Eurozone noch weitaus stärker in die Schieflage bringen als Griechenland.
Zum Linksrutsch in Griechenland jetzt auch der Kommentar im Echo des Tages von Ralf Siener.
Ein Verlierer der Griechenlandwahl heißt Jean-Claude Juncker. Der EU-Kommissionschef wollte die berühmte Eule nach Athen tragen und Griechenlands Wählern allen Ernstes erklären, welche Wahl die einzig weise und vernünftige sei. Juncker zog dazu alle Register der Öffentlichkeitsarbeit. Er würde nach der Wahl am liebsten wieder vertraute Gesichter in Griechenlands Kabinett sehen, ließ der EU-Kommissionschef in paternalistischer Oberlehrerattitüde per Fernsehinterview verlauten. Nach dem Motto, eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Euro-Staaten gibt es nicht mehr. Schließlich sind wir alle Europa. Doch Junkers Beitrag zur Wählermanipulation lief ebenso ins Leere wie die Drohung der Merkel-Regierung. Zur Not gehe es in der Eurozone auch ohne die Griechen. Südeuropa emanzipiert sich von den Einflüsterern aus Brüssel und Berlin. Der Wahlsieg von Alexis Tsipras bedeutet nicht nur einen neuen Premier für Griechenland und einen harten Konfrontationskurs mit den internationalen Kreditgebern. Der Tsipras-Erfolg verändert vielmehr auch die politische Landkarte Europas. Die mögliche Koalition von Links- und Rechtspopulisten in Athen verleiht den Anti-Establishment-Parteien der linken und rechten Flügel. Ob in Spanien, wo in diesem Jahr gewählt wird, oder in Portugal und Finnland. Außerdem schürt der Tsipras-Wahlsieg die EU-Aversion in Großbritannien, wo ebenfalls Wahlen anstehen und vielleicht schon bald ein Referendum über den Verbleib des Königreiches in der Europäischen Union entscheidet. Tsipras vergrößert den Riss zwischen Europas Süden und Norden, weil sich die baltischen Staaten, allen voran der Euro-Neuling Litauen und der Sparmeister Lettland, natürlich fragen, warum sie sich eigentlich strikt an Sparvorschriften der EU hielten und den Gürtel noch weit enger schnallten, als es Athen je für nötig hielt. Während ausgerechnet Griechenlands Linkspopulisten im Wahlkampf nichts Besseres einfiel, als auf einen Schuldenerlass zu drängen, statt auf eine konsequente Besteuerung jener rund 2000 griechischen Familien zu drängen, denen 80% des gesamten Vermögens gehört. Die Kernfrage ist nicht, ob Griechenland den Euro aufgeben und zur Drachme zurückkehren muss, sondern was der Euro noch wert ist, wenn die Tsipras-Ideologie von hemmungsloser Staatsverschuldung und aufgeblähtem öffentlichen Dienst im gesamten Südeuropa Schule macht. Nicht nur Jean-Claude Juncker hat die Griechenland-Wahl verloren, sondern die gesamte Europäische Union.
Racine kommentiert auf NDR Info und WDR 5. Kobane steht wie kein anderer Ort für die Angst vor dem Vormarsch der IS-Terrormilizen. Seit 4 Monaten tobt die Schlacht und lange sah es so aus, als ob die komplette Eroberung der nordirakischen Stadt nur noch eine Frage der Zeit sei. Doch dann bissen sich die Dschihadisten an den kurdischen Kämpfern die Zähne aus und auch die alliierten Luftangriffe zeigten Erfolge. Jetzt haben die Kurden die IS-Terrormilizen vollständig zurückgedrängt. Kobane ist befreit. Carsten Günther berichtet.
Die Schlacht um Kobane dauerte mehr als 4 Monate. Weite Teile der syrischen Stadt liegen nun in Trümmern. Doch der Sieg der Kurden dort über die Milizionäre des IS ist sehr wichtig, symbolisch und militärisch. Er zeigt, dass auch die IS-Dschihadisten zu schlagen sind. Der Mythos ihrer Unverwundbarkeit hat einen Knacks bekommen. Hätten die Fanatiker Kobane auf Dauer gehalten, hätten sie einen Grenzübergang zur Türkei kontrolliert und sie hätten eine direkte Verbindung gehabt zwischen ihren Stellungen entlang der Grenze. Für Nachschub und Logistik hatte Kobane eine große Bedeutung für die IS-Milizionäre. Der Griff des IS nach Kobane begann im September, als seine Kämpfer etwa 300 Dörfer in der Region überrannten und schließlich in die Stadt selbst eindrangen. Die erbitterten Gefechte fanden praktisch vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt. Von türkischem Gebiet aus hatten Fernsehkameras Kobane bestens im Blick. Am 23. September flogen die USA und ihre arabischen Verbündeten die ersten Luftangriffe auf IS-Stellungen in der Stadt und drumherum. Später warfen sie auch Waffen und Ausrüstung für die Kurden ab. Seitdem war Kobane das wichtigste Ziel für die Kampfjets in Syrien. Etwa 80% aller Ziele, die die Amerikaner und ihre Partner in Syrien bisher angriffen, lagen in und um Kobane. Im Schnitt flogen sie 6 Angriffe pro Tag. Allein am vergangenen Sonntag 17 bei dem Versuch, den Kurden am Boden zu helfen, die Schlacht jetzt endlich für sich zu entscheiden. Außerdem kampfentscheidend die Unterstützung durch schwer bewaffnete Peschmerga-Soldaten aus dem Irak. Im Oktober gab die türkische Regierung ihr Einverständnis, dass Peschmerga-Einheiten über türkisches Gebiet, also von Norden kommend, in Kobane einrücken können. Im Dezember schickten die irakischen Kurden einen zweiten Trupp. Wenige Stunden vor der Mitteilung über die Befreiung der Stadt sagte Idris Nassan, der für die kurdischen Kämpfer spricht, die Stellungen des IS seien kollabiert, die Dschihadisten auf der Flucht. Kurz darauf konnte er schließlich von einem Sieg für alle Kurden sprechen. Allerdings beherrscht der IS weiterhin das Umland von Kobane. Dass er die Stadt selbst verloren hat, darf auch nicht überbewertet werden. Nach wie vor kontrolliert der IS etwa ein Drittel Syriens. Und im Irak hat er seit Beginn der internationalen Luftangriffe lediglich 1% des von ihm gehaltenen Gebiets verloren. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in Großbritannien zog unterdessen eine erste Bilanz der Schlacht um Kobane. Demnach haben die Gefechte seit Mitte September etwa 1600 Menschen das Leben gekostet. Die meisten davon, rund 1100, waren IS-Milizionäre. Die kurdischen Einheiten verloren etwa 460 Kämpfer und die restlichen Toten waren Zivilisten. In der vergangenen Woche sei der IS in Kobane unter immer größeren Druck geraten. Deshalb, so die Beobachtungsstelle, hätten die Dschihadisten in dieser Zeit mehr als 35 Selbstmordattentäter in die Schlacht geschickt.
Kobane ist befreit. Das war ein Beitrag von Carsten Kühntop. Offen und bunt. Dresden offen für alle. Das ist das Motto der großen Gegenveranstaltung zur Pegida. Ein Konzert unter anderem mit Herbert Grönemeyer. Gerade hat es in Dresden begonnen. Und deshalb hatte auch Pegida selbst, die normalerweise am Montag demonstriert, ihren Marsch auf gestern vorverlegt. Und für viele Politiker wird die Frage immer drängender. Wie sollen wir eigentlich umgehen mit dem Phänomen, mit den Pegida-Leuten reden oder nicht? Peter Mücke aus Berlin.
Vor genau einem Jahr ist Yasmin Fahimi zur Generalsekretärin der SPD gewählt worden. Und als Geschenk zum Dienstjubiläum hat ihr der Parteichef eine knifflige Aufgabe gestellt. Wie erkläre ich, dass wir uns eigentlich einig sind, obwohl in der Frage, wie umgehen mit Pegida, immer deutlicher wird, dass sich Gabriel und Fahimi eben nicht einig sind.
Sigmar Gabriel und ich sind uns sehr einig darin, dass wir keine unterschiedliche Haltung haben.
Und doch ging am Freitag der Parteichef zu einer Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung, bei der auch Pegida-Anhänger anwesend waren. Ein Besuch, den Fahimi für sich auch heute noch einmal ausdrücklich ablehnte.
Die Entscheidung von unserem Parteivorsitzenden ist die Entscheidung von dem Parteivorsitzenden und meine Entscheidung ist meine Entscheidung. Es geht mir auch nicht darum, bei der Bewertung, ob unser Parteivorsitzender Sigmar Gabriel dorthin geht, ob ich das richtig oder falsch finde, sondern darum, ob man sich selber in diesem besonderen Format, das die Landeszentrale für politische Bildung dort angeboten hat, ob man sozusagen einen Nährwert daraus zieht und ich bin da zu der Entscheidung gekommen, dass ich das nicht möchte.
Vor einer Woche hatte Fahimi, die Deutsch-Iranerin ist, von ausländerfeindlichen Briefen berichtet, die angeblich von Pegida-Anhängern gekommen seien. Am Samstagmorgen hatte sie dann in einer Tageszeitung wiederholt, die SPD werde nicht mit Pegida-Sympathisanten reden. Dummerweise hatte sich ihr Parteichef am Vorabend aber anders entschieden.
Wir tauschen unsere Terminkalender nicht so explizit aus, dass ich jetzt sagen kann, um wie viel Uhr ich von welchem Termin des Parteivorsitzenden jeweils Kenntnis habe. Natürlich wusste ich vorab, dass er plant, dorthin zu gehen. Und ich habe dort auch das sozusagen zur Kenntnis genommen. Ich selber habe mich ja anders entschieden.
Aus dem Parteipräsidium heißt es, die Sache sei höchst unglücklich gelaufen. Es handle sich um eine von Gabriels gefürchteten Spontanaktionen. Fahimi sagte, sie halte solche Diskussionsveranstaltungen wie die am Freitag in Dresden für ein Forum spezifisch sächsischer Probleme. So habe Gabriel auch in einer Telefonschalte den Abend geschildert.
Nämlich, dass es sich in hohem Maße dort auch um Menschenhandel will, denen es überhaupt nicht um Pro oder Contra Pegida geht, sondern die Demonstrationen in Dresden, welcher Art auch immer, sich zunutze machen, um zum Ausdruck zu bringen, dass sie politikverdrossen sind, dass sie enttäuscht sind von der Demokratie.
Gabriel übrigens äußerte sich heute selbst nicht zu seinem Dresden-Ausflug, ließ aber klarstellen, dass er zwar privat in der Gegend zu tun gehabt, aber er natürlich als SPD-Chef an der Veranstaltung teilgenommen habe.
Peter Mücke berichtete, Auschwitz steht nicht nur für unermessliches Grauen, sondern auch für die Fassungslosigkeit darüber, wozu Menschen fähig sind. Es gibt nicht mehr viele Überlebende, die davon erzählen können, aber wie der Friedensnobelpreisträger und Auschwitz-Überlebende Elie Wiesel einmal sagte, jeder, der heute einem Zeugen zuhört, wird selbst ein Zeuge werden. Heute, vor 70 Jahren, wurde das Konzentrationslager von sowjetischen Truppen befreit. Und gemeinsam mit Kanzlerin Merkel haben ehemalige Häftlinge in Berlin an dieses Datum erinnert. Philipp Eckstein war dabei.
Eine besonders bewegende Rede hielt die 1925 geborene Eva Pustai-Fahidi. Sie erinnerte an die Ermordung der ungarischen Juden 1944. Alleine aus ihrer Großfamilie wurden in Auschwitz 49 Menschen ermordet, darunter ihre Mutter und ihre kleine Schwester Gilike.
Ich stelle sie mir vor in der Gaskammer, zusammengepresst mit vielen anderen an der Hand Gilike. Ich sehe sie in der Sekunde, als sie wahrnimmt, dass sie jetzt ermordet werden. Was war ihr letzter Gedanke?
Fahidi überlebte als einzige aus ihrer Familie. Heute möchte sie die Zeit nutzen, die ihr noch bleibt, um an Auschwitz zu erinnern, sagt sie. Die Asche der Toten verpflichte sie dazu. Bundeskanzlerin Merkel bedankte sich bei den Überlebenden. Ihre Erinnerungen seien ein großes Geschenk. Auschwitz erfülle die Deutschen noch immer mit tiefer Scham, denn es seien Deutsche gewesen, die den Zivilisationsbruch begangen haben.
Verbrechen an der Menschheit verjähren nicht. Wir haben die immerwährende Verantwortung, das Wissen über die Gräueltaten von damals weiterzugeben und das Erinnern wachzuhalten.
Mit scharfen Worten verurteilte Merkel zudem den nach wie vor existenten Antisemitismus in Deutschland.
Es ist eine Schande, dass Menschen in Deutschland angepöbelt, bedroht oder angegriffen werden, wenn sie sich irgendwie als Juden zu erkennen geben oder auch wenn sie für den Staat Israel Partei ergreifen.
Sich gegen jedes Aufkeimen von Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit zu wehren, sei unsere bürgerschaftliche, gesellschaftliche und staatliche Pflicht, so Merkel. Das Gedenken an die Befreiung von Auschwitz vor 70 Jahren geht morgen in Berlin weiter. Bundespräsident Gauck wird im Bundestag eine Rede halten. Am Vormittag wird im Bundestag zudem eine Ausstellung eröffnet. Sie zeigt Kunstwerke von Opfern und Überlebenden von Auschwitz. Teil der Ausstellung sind auch Videos, die für das ARD-Projekt Auschwitz und ich vom NDR gedreht wurden und auf der Homepage auschwitzundich.ard.de angeschaut werden können.
Gedenken an die Auschwitz-Befreiung heute vor 70 Jahren. Aus Berlin war das Philipp Eckstein. Lange wähnte man die Kinder gut aufgehoben und sicher behütet in der Obhut kirchlicher Einrichtungen, bis dann die Schlagzeilen kamen vom sexuellen Missbrauch durch Geistliche und Lehrer. Einzelfälle, sicher, aber der Umgang der Verantwortlichen mit den Skandalen, die mangelnde Offenheit, das alles war nicht dazu angetan, das Vertrauen wiederherzustellen. 5 Jahre nach dem Skandal an der Odenwaldschule hat jetzt der Beauftragte der Bundesregierung eine Bilanz gezogen, wie es denn läuft mit der Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in Deutschland. Julia Barth berichtet.
Adrian Körfer ist als Kind an der hessischen Odenwaldschule Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. 5 Jahre nach dem Öffentlichwerden der Skandale an seiner und anderen Schulen zieht er eine ernüchternde Bilanz. Ja, Kindesmissbrauch stehe heute stärker im Fokus, aber
in den einzelnen Institutionen, Kirchen, Internaten und Sportverbänden sind wir noch nicht sehr weit gekommen.
Ganz so schwarz will Johannes Wilhelm Röhrig das Bild nicht zeichnen, obgleich auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung findet, die Aufarbeitung läuft nur schleppend, Konsequenzen werden in zu kleinen Schritten gezogen. So wurden etwa die Verjährungsfristen verlängert und das Strafrecht verschärft. Auch die Sensibilität in Schulen und Kitas sei gestiegen. Dennoch würden auch heute noch hunderttausende Kinder Opfer von sexueller Gewalt.
Solange es uns nicht gelingt, unsere Kinder besser vor sexualisierter Gewalt zu schützen, solange ist Missbrauch ein Skandal in Deutschland.
Für ihn zentral ist deshalb die Einrichtung einer unabhängigen Kommission, die die Geschehnisse systematisch aufarbeitet, aber auch pädagogische Konzepte entwickelt, wie Kindesmissbrauch verhindert werden kann. 2016 soll die Kommission ihre Arbeit aufnehmen. Unverzichtbar findet auch Pater Klaus Mertes, der damals als Leiter des Berliner Canisius-Kollegs den Missbrauchsskandal an seiner Schule öffentlich machte.
Die Glaubwürdigkeit der Aufklärung ist dabei wesentlich abhängig von der Unabhängigkeit der Aufklärer. Und deswegen darf sie auch nicht einfach nur den betroffenen Institutionen überlassen werden. Und Aufklärung kostet Geld. Und das sind starke Gründe für eine unabhängige Aufarbeitungskommission.
Die Kommission soll sich auch mit der Frage der Entschädigung beschäftigen. Hier fühlen sich die Opfer besonders alleingelassen. Auch Matthias Katsch, Betroffener des Canisius-Kollegs, geht das so.
Damals forderten wir Aufarbeitung, Hilfe und Genugtuung. Und das heißt Entschädigung. Und heraus kam wenig Aufklärung, wenig Hilfe und keine Entschädigung.
Auch das ist für ihn der Beweis dafür. Die Kirche verschließt nach wie vor die Augen vor Missbrauchsfällen in den eigenen Reihen. Der einhellige Appell heute deshalb, dort und anderswo muss der Schutz der Kinder vor sexueller Gewalt endlich gelebter Alltag werden.
Aus Berlin war das Julia Barth. Bereiten Sie sich auf etwas vor, was wir möglicherweise nie zuvor erlebt haben. Wenn der Bürgermeister so vor einem Schneesturm warnt, also dann wird einem schon mulmig. In New York herrschte daher schon vor der Ankunft des Jahrhundertblizzards Ausnahmezustand. Von dort Sabrina Fritz.
Es geht um 90 Zentimeter Neuschnee. Doch was in Bayern zum Winteralltag gehört, löst in den USA Katastrophenalarm aus. Martin Walsh ist der neue Bürgermeister von Boston und für ihn ist es die erste große Bewährungsprobe.
Crews are working hard, really. What we're trying to do now is just prepare for any type of.
Unsere Teams arbeiten hart daran, Unfälle zu vermeiden und dass niemand zu Schaden kommt. Das ist mein Ziel für die nächsten 10 bis 12 Stunden. Dann sehen wir weiter, sagt er.
10 hours, 12 hours. And then after that, we will talk about snow removal and how we move forward.
Die nächsten Stunden sind entscheidend, denn es ist nicht nur der Schnee, den die Städte an der Ostküste fürchten, es ist vor allem der Wind.
And the winds will be 70 miles per hour out on Cape Cod and maybe 60, 65 in Boston.
Ein Schneesturm mit über 100 Stundenkilometern soll am Abend über New York, Boston bis hoch nach Maine fegen. Die Menschen, die direkt am Wasser wohnen, schützen ihre Häuser mit Holzbalken. Das aufgewühlte Wasser kann Steine hochwirbeln von der Größe einer Faust, sagt ein Hausbesitzer an der Küste von Massachusetts. Während sich die Menschen an der Küste vor dem Wasser schützen, fragen sich die Verantwortlichen in den Städten, wohin mit dem vielen Schnee.
We'll close big streets.
Wir sperren große Straßen, wo wir den Schnee hintransportieren können, und dort schmelzen wir ihn, sagt Joseph Esposito vom Winterdienst in New York. Die Millionenstadt bereitet sich besonders auf den Schneesturm vor. Der Bürgermeister de Blasio hat die Menschen aufgefordert, früher nach Hause zu gehen und dort zu bleiben. Wir erwarten wahrscheinlich den größten Schneesturm in der Geschichte der Stadt, sagt er am Wochenende.
Wir are facing most likely one of the largest snowstorms in the history of this city.
Doch auch in anderen Teilen der Ostküste bereiten sich die Menschen auf eine unruhige Nacht vor. Sie decken sich mit Essen, Streusalz, Schneeketten und Kerzen ein.
Or 110,000 households could be out of power.
Wir rechnen mit 100,000 Stromausfällen und Menschen, die ohne Strom sind, müssen damit rechnen, dass es Tage so bleibt, warnt der Gouverneur von Connecticut. Die nächste Schwachstelle sind die Straßen. Die klapprigen Schulbusse sind nicht wintertauglich. Die ersten Schulen haben deshalb heute schon geschlossen. Nach Strom und Straßen ist ein weiteres Nadelöhr der Flughafen. Über 3000 Flüge sind inzwischen gestrichen, allerdings vor allem Verbindungen innerhalb der USA. Nach Deutschland sind es bislang nur einige wenige.
Und nun in eine Gegend der Welt, wo es mit Sicherheit nicht schneien wird, nämlich nach Katar. Dort ist die Weltmeisterschaft der Handballer und Deutschlands Handballer stehen im Viertelfinale. Mehr dazu von Thomas Kurs.
Die schwarz-rot-goldene Erfolgsstory in Katar geht also weiter. Deutschland wieder mit einem überzeugenden Auftritt bei der WM. Ägypten hatte im Achtelfinale keine Chance. Die DAB-Auswahl gewann mit 23-16 und steht damit in der Runde der besten 8. Matchwinner war der Mann im Tor, Carsten Lichtlein, mit 56% gehaltenen Bällen. Die Ägypter spielten teilweise am Rande des Erlaubten, aber das deutsche Team ließ sich von der Härte nicht aus der Ruhe bringen, führte bereits zur Pause mit 12-8, legte dann nach dem Wechsel gleich 5 Tore nach zum 17-8 und dann war der Widerstand praktisch gebrochen. Der Bundestrainer Dago Sigurdsson konnte dann auch durchwechseln, sein Stammpersonal für das Viertelfinale schonen. Bester Torschütze war der Kapitän Linksaußen Uwe Gensheimer mit 6 Treffern. Im Viertelfinale Viertelfinale am Mittwoch wartet der Gastgeber Katar auf Deutschland. Mit diesem Erfolg hat die DAB-Auswahl fast schon ein Ticket für ein Olympia-Qualifikationsturnier auf dem Weg nach Rio sicher. Dazu müssen sie mindestens Siebter werden. Daran besteht aber nach diesem Auftritt kaum noch Zweifel. Deutschland macht mit diesem Erfolg einen weiteren Schritt zurück Richtung Weltspitze.
Tschüss, sagt Holger Senzel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.